Wir wollen uns heute stellen unter den Abschnitt Lukas 11, die Verse 14 bis 23. Wir machen also da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Lukas 11, die Verse 14 bis 23. Und wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Und er trieb, Jesus, einen Dämon aus, und der war stumm. Es geschah aber, nachdem der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme, und das Volk staunte. Etliche aber von ihnen sprachen: Durch Beelzebul, dem Obersten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Andere aber versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen aus dem Himmel. Er aber, da er ihre Gedanken kannte, sprach zu ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet, und ein Haus, das mit sich selbst entzweit ist, fällt. Wenn aber der Satan mit sich selbst entzweit ist, wie kann sein Reich bestehen? Denn ihr sagt, dass ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe. Wenn ich aber durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so bleiben seine Güter in Frieden. Wenn aber der, welcher stärker ist als er, über ihn kommt und ihn überwindet, so nimmt er seine Waffenrüstung, auf die er vertraute, und seine Beute verteilt er. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Liebe Gemeinde, das Thema für heute Abend lautet: Jesus treibt einen Dämon aus. Die Parallelabschnitte sind Matthäus 9, Matthäus 12 und Markus 3. Dass Jesus hier einen Dämon austreibt, das war nicht das erste Mal. Wir haben das schon ein paar Mal gehört im Lukas-Evangelium, zum Beispiel in Lukas 4. Das war ab Vers 33, da war Jesus in Kapernaum. Und da heißt es: Und in der Synagoge war ein Mensch, der den Geist eines unreinen Dämon hatte, und er schrie mit lauter Stimme und sprach. Also dieser Mann, der war laut, der konnte schreien, hier in unserem Abschnitt, der war stumm. Und er sprach: Lass ab, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus befahl ihm und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Da warf ihn der Dämon mitten unter sie und fuhr aus von ihm und tat ihm keinen Schaden. Das war Lukas 4, dann hatten wir das in Lukas 8. Das war die Stelle mit dem Besessenen, der sich in den Gräbern aufhielt und den niemand bändigen konnte und der sehr viele Dämonen hatte. Und Jesus trieb diese vielen Dämonen aus. Dann hatten wir Lukas 9, da trieb Jesus den Dämon aus von einem Jungen. Und wir hatten Lukas 10, da hat Jesus die 70 Jünger ausgesendet. Und da ist es Lukas 10 ab Vers 17: Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Und jetzt hier unser Abschnitt, Vers 14, lass uns nochmal diesen Vers lesen. Und er trieb einen Dämon aus, und der war stumm. Es geschah aber, nachdem der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme, und das Volk staunte. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist doch erstaunlich nüchtern, oder? Wie da Lukas das beschreibt. Also man hat den Eindruck, er schreibt wirklich nur das, was absolut notwendig ist. Jesus trieb einen Dämon aus, der war stumm. Und dann hat Jesus den ausgetrieben und der Mann konnte wieder reden und das Volk staunte. Das würden wir doch heute anders sagen, oder? Wenn einer sagen würde: Hey, ich war letztens unterwegs und da hat Jesus einen Dämon ausgetrieben, dann würden wir sagen: Wow, krass, erzähl mal, wie war das denn so? Was hat er denn gemacht? Wie hat sich das angefühlt? Was war das für eine Atmosphäre? Aber der Lukas, der schreibt das hier ganz nüchtern. So hat man zumindest den Eindruck. Und jetzt lass uns mal die Parallelstellen anschauen. Matthäus 9, Vers 32, wie das da beschrieben wird. Matthäus 9, Vers 32. Als sie aber hinausging, siehe, da brachte man einen Menschen zu ihm, der stumm und besessen war. Okay. Als sie aber hinausging, siehe, da brachte man einen Menschen zu ihm, der stumm und besessen war. Und nachdem der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme. Ja, Matthäus 12, Vers 22. Da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war, und er heilte ihn, sodass der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah. Warum erfahren wir hier nicht mehr Einzelheiten? Warum sind die Berichte so knapp? Wahrscheinlich ist es so, dass es hier nicht darum geht, dass unsere Neugier gestillt wird. So ist es ja häufig, wenn man sich mit so einem Thema auseinandersetzt, Dämonenaustreibung. Da ist ja oft so ein gewisser Nervenkitzel und wir wollen so vieles an Informationen haben. Aber hier ist es bewusst sehr knapp gehalten. Es geht also hier darum, dass wir heute nicht einen Kick bekommen, dass wir so ein bisschen geflasht werden, sondern wir sollen uns damit beschäftigen, damit wir gewarnt werden. Einmal davor, vor dem Bösen. Und dann, dass wir erkennen, wer Jesus Christus wirklich ist. Und jetzt lasst uns nochmal Vers 14 lesen in unserem Abschnitt. Lukas 11. Und er, Jesus, trieb einen Dämon aus und der war stumm. Es geschah aber, nachdem der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme und das Volk staunte. Also Jesus war dabei, einen Dämon auszutreiben. Dadurch hat er diesen Menschen auch geheilt. Er konnte wieder reden und das Volk staunte. Und was in unserem Abschnitt jetzt sehr betont wird, ist die Reaktion der Leute. Wie haben die Leute darauf reagiert? Und es gab hier drei Reaktionen. Einmal die Volksmenge, die wunderte sich, die war erstaunt. Dann haben wir Vers 15. Etliche aber von ihnen sprachen, durch Beelzebul, dem Obersten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Das waren die Pharisäer, die lästerten. Und dann gibt es noch Vers 16. Andere aber versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen aus dem Himmel. Also da gab es dann noch Leute, die Jesus versuchten. Und diese drei Gruppen haben alle eins gemeinsam, wenn man das mal mit heute vergleicht. Das fällt ja ziemlich auf. Alle diese drei Gruppen waren sich in einem Punkt einig. Jesus hat dieses Wunder getan. Und das steht außer Frage. Und heute ist das natürlich so, dass viele das gar nicht glauben. Also wenn heute Leute die Geschichte lesen, würden viele sagen, naja, ob Jesus das wirklich getan hat. Dann gibt es natürlich auch viele, gerade liberale Theologen, die glauben gar nicht, dass es Dämonen gibt und dass es den Teufel gibt. Und manche glauben gar nicht, dass es Gott gibt. Aber in unserem Abschnitt sind sich alle einig, Jesus hat hier wirklich ein Wunder getan. Dieses Wunder ist absolut spektakulär und niemand kann das abstreiten. Und die Frage, die jetzt im Raum steht, ist, wer war dieser Jesus? Ist Jesus wirklich der Messias oder ist er das nicht? Und das sehen wir in Matthäus 12, ihr müsst das jetzt nicht wieder aufschlagen, ganz kurz Matthäus 12. Da staunte die Volksmenge und sprach, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Das war die Frage, die sie sich stellten. Und Sohn Davids war ein biblischer Titel für den Messias. Und wir sehen das in Johannes 9, da hat Jesus auch ein Wunder getan, da hat Jesus nämlich einen Blinden sehend gemacht und die Pharisäer, die wollten das erst gar nicht glauben und die haben dann den Mann verhört und dann hat der Mann zu den Pharisäern gesagt, Johannes 9, Vers 32, von Ewigkeit her hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Die Pharisäer hatten jetzt ein Problem. Sie konnten nicht abstreiten, dass Jesus spektakuläre Wunder tat. Sie wollten Jesus aber nicht als Messias anerkennen. Aber wie sollen sie das jetzt erklären? Und die Erklärung, die schauen wir uns jetzt an in Vers 15. Etliche aber von ihnen sprachen, also sind jetzt die Pharisäer, durch Beelzebul, dem Obersten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Und da weiß man gar nicht, was man sagen soll, oder? Das ist einfach... das ist so dermaßen verrückt, was sie hier sagen. Das ist schwer zu kommentieren, oder? Also sie sagen, Jesus kann nicht der wahre Messias sein, weil er die Dämonen durch Beelzebul austreibt. Man fragt sich, wie kommt man auf sowas um alles in der Welt? Vielleicht hatten sie... vielleicht eine Stelle im Sinn, 5. Mose 13. Vielleicht können wir die mal aufschlagen. 5. Mose 13. Ab Vers, ich springe jetzt einfach mal rein. 5. Mose 13 ab Vers 2. Ja. 5. Mose 13 ab Vers 2. Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat und er spricht, lasst uns anderen Göttern nachfolgen, die du nicht gekannt hast, und lasst uns ihnen dienen, so sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen. Und ich springe jetzt direkt in Vers 6. Ein solcher Prophet oder ein solcher Träumer soll getötet werden, weil er Abfall gelehrt hat und so weiter. Ich weiß nicht, ob sie diese Stelle im Sinn hatten. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Sie haben gesagt, okay, Jesus ist ein Prophet, er beansprucht das. Okay, er hat auch ein Wunder getan, das streiten wir nicht ab. Aber er ist eben ein falscher Prophet. Das Problem ist natürlich Vers 3, ne? Da heißt es, Zitat, lasst uns anderen Göttern nachfolgen. Das kann man Jesus natürlich jetzt nicht unbedingt vorwerfen. Jesus hat ja genau das Gegenteil gesagt, dass man Gott gehorchen soll. Und die Pharisäer konnten Jesus keine einzige Sünde überführen. Das hat Jesus ja mal gesagt, wer überführt mich einer Sünde? Und sie konnten dann nie was sagen. Trotzdem behaupten sie, dass er das mit der Hilfe von Beelzebul machen würde. Und wer ist jetzt dieser Beelzebul? Also in den Handschriften, da schwankt sein Name. Manchmal heißt es Beelzebul, Beelzebul oder Beelzebub. Und das ist vermutlich von 2. Könige 1 abgeleitet und heißt auf Deutsch Herr der Fliegen. Der Herr der Fliegen, und das war ein Götzenname. Und im rabbinischen Hebräisch heißt Beelzebul, hat die Bedeutung von Herr des Misthaufens. Also eine ziemlich spöttische Bezeichnung. Aber es ist natürlich absolut gruselig, dass sie Jesus das unterstellen. Und lasst uns weiter jetzt Vers 17 anschauen. Ich lasse mal Vers 16 erst noch aus in unserem Abschnitt. Vers 17. Also wie reagiert Jesus jetzt? Das ist ja die Frage, was macht Jesus jetzt, ne? Auf so einen unglaublich unbeschreiblichen Vorwurf. Vers 17. Er aber, da er ihre Gedanken kannte, sprach zu ihnen. Warum wird das jetzt mit diesen Gedanken betont, könnte man sich ja fragen, ne? Ich meine, die Pharisäer haben das gesagt, man konnte es hören. Warum wird jetzt noch gesagt, dass Jesus ihre Gedanken kannte? Johannes Calvin kommentiert das so, dass damit gesagt wird, dass denen das nicht einfach nur rausgerutscht ist, dass sie das nicht einfach nur gesagt haben, sondern dass sie wirklich davon überzeugt waren. Das haben die wirklich ernst gemeint. Das wird damit nochmal unterstrichen. Aber was sagt Jesus jetzt? 17b. Jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. Und ein Haus, das mit sich selbst entzweit ist, fällt. Wenn aber der Satan mit sich selbst entzweit ist, wie kann sein Reich bestehen? Denn ihr sagt, dass ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe. Ich weiß nicht, ob du mit so einer Reaktion von Jesus gerechnet hast. Ich muss sagen, ich finde das sehr erstaunlich, wie Jesus hier reagiert, denn es ist doch erstaunlich, wie soll ich das sagen, erstaunlich nüchtern, oder? Es ist recht sachlich, wie Jesus hier reagiert. Er versucht ihnen einfach ganz nüchtern zu zeigen, dass ihre Position keinen Sinn macht, als wenn es hier um ein Schachspiel gehen würde. Dass er sagt, nee, das macht keinen Sinn. Schauen wir uns das an nochmal, 17b. Jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. Und ein Haus, das mit sich selbst ins Weites fällt. Ja, klar, dagegen kann keiner was sagen, oder? Das macht Sinn. Wenn ein Reich mit sich selbst nicht einig ist, dann wird es irgendwann zerfallen, das ist klar. Das können die Pharisäer auch nicht abstreiten. Aber Jesus sagt jetzt, nach eurer Position ist der Satan mit sich selbst entzweit, weil ihr sagt, dass ich mit Beelzebub die Dämonen austreibe. Die Frage ist natürlich erstmal, warum sollte der Teufel das machen? Also warum sollte der Teufel das wollen, dass ein Dämon ausgetrieben wird? Der Teufel will ja genau das Gegenteil. Er will ja, dass jemand besessen ist. Warum sollte der Teufel das wollen? Aber davon jetzt mal abgesehen. Jesus sagt, okay, lassen wir uns mal auf dieses vollkommen absurde Gedankenexperiment ein. Der Teufel würde es unterstützen, dass ein Dämon ausgetrieben wird. Wenn er das machen würde, dann wäre er doch mit sich selbst, mit seinem Reich uneins. Und dann könnte sein Reich doch gar nicht bestehen. Aber ihr sagt, dass sein Reich besteht, also widersprecht ihr euch selbst. Ich versuche mal ein Beispiel zu nehmen aus der Geschichte. Im Zweiten Weltkrieg war das ja so, dass die USA 2 Atombomben auf Japan geworfen haben. Und dadurch war der Zweite Weltkrieg zu Ende, kann man sagen. Wäre es nun denkbar gewesen, wenn Japan selbst Atombomben gehabt hätte und wenn jetzt der Kaiser von Japan gesagt hätte, wir werfen die Atombomben auf unser eigenes Land? Das machen wir deswegen, damit wir den Krieg gewinnen. Wird das Sinn machen? Kann man sagen, das ist ein Sinn? Nee, ne? Das ist ein bisschen albern, klingt das. Und hätten da die anderen in der Regierung zugestimmt? Wahrscheinlich auch eher nicht. Ja, das ist die Frage. Und nehmen wir mal an, Japan hätte das gemacht. Die hätten Atombomben auf ihr eigenes Land geworfen. Hätten sie dann den Krieg gewonnen? Nein, natürlich nicht. Also es ist absurd. Und was die Pharisäer hier sagen, ist noch absurder. Das ist ungefähr so, es ist sogar in sich selbst unlogisch. Es ist ungefähr so, als wenn man sagt, man geht aus dem Schachmatt raus. Man kann nicht aus dem Schachmatt rausgehen, weil das ist ja das Schachmatt. Und Jesus bringt noch ein zweiteres Gegenargument, nämlich in Vers 19. In Vers 19 heißt es, wenn ich aber durch Beelzebul die Dämonen austreibe, ja, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Also diese Söhne, das waren wahrscheinlich die Jünger von den Pharisäern. Und Jesus sagt, ja, Moment mal, mal ganz langsam, wie ist denn das bei euren Jüngern, wenn die Dämonen austreiben? Also wenn ihr sagt, dass es bei mir durch die Kraft Satans ist, wie ist es denn dann bei euren Jüngern? Ist das dann auch durch die Kraft des Satans? Beauftragt ihr sie deswegen? Also auch das ist natürlich inkonsequent. Aber trotzdem kann man sich die Frage stellen, warum macht Jesus das eigentlich? Warum diskutiert er eigentlich jetzt noch mit den Pharisäern? Es gibt eine ähnliche Stelle in Johannes 8, da hat Jesus auch lange diskutiert mit den Juden. In Johannes 8, ab Vers 43, ich springe jetzt einfach direkt rein, weil es so ganz lang ist. Und er diskutiert sehr lange mit den Juden, dann sagt er irgendwann zu denen, Johannes 8, Vers 43, warum versteht ihr meine Rede nicht, weil ihr mein Wort nicht hören könnt? Und dann Vers 45, weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Dann kann man sich sagen, ja okay, aber warum redest du dann mit denen? Warum diskutierst du dann mit denen, wenn sie dich nicht verstehen und wenn sie dich nicht hören und wenn sie dir nicht glauben wollen? Und interessant ist dann, in Vers 48 sagen die Juden dann, sagen wir mir nicht recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast? Da werfen sie ihm das auch vor. Und Jesus versucht ihnen dann deutlich zu machen, nein, ich habe keinen Dämon. Er versucht ihnen das zu erklären. Und dann in Vers 52 sagen die Juden wieder, jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast. Und Jesus argumentiert dann wieder dafür, dass er keinen Dämon hat. Und in Vers 59 wollen die Juden ihn dann steinigen. Jetzt die Frage, was hat das gebracht? Und das ist auch in unserem Abschnitt die Frage, was will Jesus hier eigentlich bezwecken? Und das ist umso krasser, wenn wir uns jetzt mal die Parallelstelle anschauen in Markus 3. In Markus 3 steht nämlich etwas, was hier nicht steht in Lukas. In Markus 3, ab Vers 28, sagt Jesus Folgendes zu den Pharisäern. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden den Menschenkindern vergeben werden, auch die Lästerungen, womit sie lästern. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern ist einem ewigen Gericht verfallen. Denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Das heißt, die Pharisäer waren nicht nur verstockt, sie waren so verstockt, dass es nicht mehr verstockter ging. Sie waren einfach komplett verstockt. Trotzdem argumentiert Jesus noch dagegen. Warum um alles in der Welt macht er das? Und das möchte ich gerne die Evangelikalen fragen. Die sagen nämlich oft, diskutieren bringt nichts. Nun ja, wenn irgendwo eine Diskussion nichts bringt, dann in diesem Abschnitt, oder? Und ihr kennt wahrscheinlich alle diesen schönen evangelikalen Satz. Es geht nicht darum, die Diskussion zu gewinnen. Es geht darum, was zu gewinnen? Den Menschen. Das heißt also, es geht darum, sich bei den Menschen einzuschleimen und ihm nach dem Mund zu reden. Ui, da hat Jesus aber einiges falsch gemacht. Also die Menschen hat Jesus ja oft nicht gewonnen. Warum lässt sich Jesus darauf ein? Nun, die Antwort lautet, er macht es. Ich kann nichts anderes sagen, er macht es halt einfach. Und weil Jesus es macht, ist es so richtig. Jesus möchte, dass wir ihm nachfolgen, dass wir ihm ohne Kompromisse nachfolgen. Aber er will eben, dass wir ihm nicht nur äußerlich nachfolgen, sondern dass wir ihm mit ganzem Herzen nachfolgen. Und das heißt auch, dass wir ihm mit unserem Verstand nachfolgen. Und das heißt, dass wir von ihm überzeugt sind. Die Pharisäer wurden nicht überzeugt. Aber wir, wenn wir das jetzt heute lesen, wenn wir das jetzt heute hören, dann sollen wir überzeugt werden. Wir sollen wirklich davon überzeugt werden, nein, was Jesus hier vorgeworfen wird, das ist absurd. Jesus wurde nicht vom Teufel gesandt. Jesus hat das nicht in der Kraft Satans gemacht, sondern ganz im Gegenteil. Jesus machte das in der Kraft Gottes. Und ganz am Ende in unserem Abschnitt heißt es in Vers 23, da sagt Jesus: Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Also Jesus sagt, es gibt keine Neutralität. Es gibt hier wirklich nur schwarz und weiß. Entweder bist du auf meiner Seite oder du bist nicht auf meiner Seite. Entweder liebst du Jesus oder du hasst Jesus. Und wir können uns jetzt noch die dritte Reaktion anschauen. Das ist in Vers 16. Da gab es ja noch die dritte Gruppe. Andere aber versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen aus dem Himmel. Das ist natürlich total absurd, weil Jesus hatte ihnen ja gerade ein Zeichen gegeben. Und zwar ein sehr spektakuläres Zeichen, trotzdem wollen sie nochmal ein Zeichen haben. Das ist schon sehr absurd. Was sagt Jesus zu ihnen? Vers 20. Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Das heißt, wenn nicht der Teufel dahinter steht, wenn Jesus das nicht in der Kraft des Teufels macht, dann gibt es nur noch eine Möglichkeit. Dann macht er das in der Kraft Gottes. Wenn Jesus das in der Kraft Gottes macht, dann ist gerade jetzt das Reich Gottes zu euch gekommen. Also was wollt ihr noch? Jesus hat das mal in Lukas 17 gesagt, Vers 20. Da wurde er von den Pharisäern gefragt, wann kommt denn das Reich Gottes? Und hat Jesus gesagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Oder als Jesus vor Pilatus stand, da bekannte Jesus Folgendes, in Johannes 18 ist das. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Reich ist nicht von hier. Worin zeigt sich das Reich Gottes? Es zeigt sich darin, dass Jesus Dämonen austreibt. Und genau das sehen wir hier. Nochmal Vers 20 in unserem Abschnitt. Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Und dieser Finger Gottes, ich weiß nicht, an was euch das erinnert, ist erinnert so ein bisschen an die dritte Plage beim Auszug von Ägypten. Da war das ja so, die dritte Plage, das war das mit den Mücken. Da sollte Aaron ja den Stab ausstrecken und dass dann die Mücken kommen. Und dann wollten die Magier das auch machen vom Pharao, aber sie konnten das nicht. Und dann haben sie gesagt, das ist der Finger Gottes. Also sie haben gemerkt, boah, das ist so eine Kraft, das ist jetzt wirklich von Gott, jetzt können wir nichts mehr machen. Und ich habe von einem Ausleger gelesen, dass das wahrscheinlich ironisch gemeint ist. Also dass das halt heißt, Gott muss nur seinen kleinen Finger rühren, nur dieser kleine Finger. Und der ist damit schon so stark, dass die satanischen Mächte weichen müssen. Und wenn wir uns jetzt noch die Verse 21 und 22 anschauen, unserem Abschnitt, Vers 21. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so bleiben seine Güter in Frieden. Wenn aber der, welcher stärker ist als er, über ihn kommt und ihn überwindet, so nimmt er seine Waffenrüstung, auf die er vertraute, und seine Beute verteilt er. Also wer ist jetzt dieser Starke? Was meint Jesus damit in Vers 21? Der Starke, der den Hof bewacht, damit ist der Teufel gemeint. Der Teufel wird hier als stark bezeichnet, ne? Das ist interessant. Und seine Waffen sind die Mächte der Finsternis und unser Kampf ist gegen den Teufel und die Dämonen. Das Problem ist also, wir haben einen sehr starken Feind. Und das sehen wir natürlich sehr stark in 1. Petrus 5, den kennen wir alle, den Vers, 1. Petrus 5 ab Vers 8. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht festem Glauben in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Also der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. kann man schon ein bisschen Angst kriegen, oder? So ein brüllender Löwe, der sucht, wen er verschlingen kann. Ich möchte mal kurz die Gelegenheit jetzt nutzen und mich jetzt an alle wenden, die sich die Bibelstunde im Internet anhören und die keine bibeltreue Gemeinde haben. Es ist schön, wenn du dir Predigten im Internet anhörst, das ist sehr schön, aber du brauchst eine bibeltreue Gemeinde, weil der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe. Und vielleicht hast du mal darüber nachgedacht, dass es auch auf dich zutreffen kann. Der Teufel möchte dich gerne angreifen, er möchte dich verschlingen. Und deswegen brauchen wir die Gemeinde. Wir brauchen eine bibeltreue Gemeinde. Und deswegen jetzt an alle, die das online hören, such dir eine bibeltreue Gemeinde. Das ist wirklich sehr wichtig. Und was ist jetzt mit diesen Gütern gemeint? Diese Güter, auf die dieser Starke aufpasst, das sind die Seelen der Menschen. Und die sind in der Gewalt des Teufels. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Vers 22. Wäre schlimm, wenn das jetzt hier stehen bleiben würde. Vers 22. Wenn aber der, welcher stärker ist, ist das nicht ermutigend? Wenn aber der, welcher stärker ist, als der über ihn kommt und ihn überwindet, so nimmt er seine Waffenrüstung, auf die er vertraute, und seine Beute verteilt er. Und wer ist dieser, der stärker ist als der Teufel? Ja, das ist natürlich Jesus. Und es ist sehr schön, in 1. Johannes 3, Vers 8, da heißt es, wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Und der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, damit er die Werke des Teufels zerstöre. Jesus ist der Einzige, der den Teufel besiegen kann. Er ist ohne Sünde, er ist unbesiegbar, weil er Gott selbst ist. Und wir haben eine schöne Parallele in Jesaja 53. Und zwar, ich springe jetzt direkt einfach wieder rein, weil das jetzt so lang ist. In Jesaja 53 heißt es ab Vers 12, darum werde ich ihm Anteil geben an den vielen und mit Gewaltigen wird er Beute teilen. Mit Gewaltigen wird er Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist, er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Übertreter Fürbitte getan. Und was ist diese Beute? Ja, das sind die Menschen, das sind die Seelen der Menschen. Wir finden das auch sehr schön in Jesaja 49, ab Vers 24. Kann wohl einem Starken die Beute genommen werden? Und können rechtmäßig Gefangene entfliehen? Da würde man ja sagen, nee, ne? Oder? Kann wohl einem Starken die Beute genommen werden und können rechtmäßig Gefangene entfliehen? Und dann heißt es in Vers 25, ja. Ja, so spricht der Herr. Auch die Gefangenen des Starken sollen ihm genommen werden. Und die Beute des Tyrannen soll entfliehen. Denn nun werde ich mit dem kämpfen, der gegen dich kämpft, und ich werde deine Kinder erretten. Das war jetzt Jesaja 49, ab Vers 24. Ja, und wenn wir uns jetzt noch Vers 23 anschauen, da heißt es, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Diesen Vers richtet Jesus an seine Gegner und er sagt ganz klar, es gibt keine Neutralität. Du kannst dich gegenüber Jesus niemals neutral verhalten. Und das muss man heute natürlich ganz besonders betonen. Es gibt in diesem Punkt wirklich nur Schwarz und Weiß. Entweder bist du ein Christ oder du bist kein Christ. Entweder bist du ein Gläubiger oder du bist ein Ungläubiger. Entweder bist du ein Jünger Jesu oder du bist ein Jünger des Teufels. Und das muss man heute sehr stark betonen, dass auch unser Glaube immer Konsequenzen hat. Wenn du ein Christ bist, dann gehörst du Gott, dann kannst du nicht mehr über dein Leben bestimmen. Dann gibt es kein Selbstbestimmungsrecht mehr. Das wird ja heute sehr oft gesagt, dass wir ein Selbstbestimmungsrecht hätten über uns. Aber nein, so ist es nicht. Wenn du ein Christ bist, dann darf Gott über dich bestimmen. Ja, ein krasses Beispiel sind heute die Feministen, die sagen, mein Bauch gehört mir, ich darf selbst darüber bestimmen, ich darf selbst entscheiden, was ich mit meinem Bauch mache und ich darf dann auch mit meinem Baby entscheiden, was ich mache. Ich darf es gegebenenfalls auch töten. Das sind die Kinder des Teufels. Das ist die Wahnvorstellung, dass man über sein eigenes Leben entscheiden kann. Aber Jesus sagt, nein, es gibt keine Neutralität. Entweder bist du ein Kind Gottes oder du bist ein Kind des Teufels. Entweder bist du für mich oder du bist gegen mich. Was anderes gibt es nicht. Und du bist immer ein Sklave. Die Sklave ist nicht, ob du ein Sklave bist. Die Frage ist, von wem du ein Sklave bist. Wir haben das sehr schön in Römer 6. In Römer 6 wird das sehr schön gesagt. Römer 6 ab Vers 15. Wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Da sagt Paulus, das sei ferne. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihn zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen. Es sei der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Es gibt halt nur die beiden Möglichkeiten. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen seid, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Und dann heißt es ab Vers 20, denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, denen ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist ja der Tod. Also Jesus sagt es gibt keine Neutralität. Du musst dich entscheiden, auf welcher Seite du stehst. Und was meint Jesus jetzt, nochmal unser Vers 23 in unserem Abschnitt, was meint Jesus jetzt, wenn er sagt, mit mir? Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Was heißt dieses mit mir? Was meint er damit? Dieses mit mir heißt einfach, dass man ein Jünger Jesu ist. Und das wiederum heißt, dass man Jesus nachfolgt. Das wiederum heißt, dass man Jesus gehorsam ist und dass man sich selbst verleugnet. Und das heißt, dass man seine Bedürfnisse und seine Wünsche und seine Begierden verleugnet. Und das ist natürlich für uns heute eine große Herausforderung, weil uns ständig das Gegenteil eingeredet wird. Uns wird heute ständig gesagt, du bist wichtig, glaub an dich selbst, lebe deinen Traum, mach, was dir Spaß macht, Hauptsache es geht dir gut und du bist gesund. Aber Jesus sagt, nein, du sollst dich verleugnen, du sollst dich selbst verleugnen. Und wir haben das auch schon gehört in Lukas 9, da hat Jesus gesagt, wenn mir jemand nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Das heißt es, Jesus nachzufolgen. Die andere Möglichkeit ist, den Teufel nachzufolgen. Das sind die einzigen Möglichkeiten. Ja, und die Pharisäer, da ist es eindeutig, wie sie sich entschieden haben. Sie hassen Jesus, sie lehnen ihn ab. Ja, und für uns heißt es jetzt, auf welcher Seite stehst du? Stehst du auf der Seite Jesu oder stehst du auf der Seite des Teufels? Und es gibt heute viele, die sagen, naja, können wir da nicht Kompromisse machen? Muss das wirklich so schwarz-weiß sein? Muss das wirklich so absolut sein? Kann man nicht Jesus nachfolgen und, sagen wir mal, den Pharisäern? Kann man nicht beiden nachfolgen. Heute ist das so, dass viele Evangelikale und viele Gemeinden danach leben. Die sagen, okay, wir wollen natürlich Gott gehorsam sein, wir wollen Gott dienen, aber wir wollen natürlich auch das tun, was der Staat sagt. Gott sagt zum Beispiel, ich habe das Beispiel schon mal genannt, Gott sagt zum Beispiel, ihr sollt im Gottesdienst singen und der Staat sagt, ihr sollt im Gottesdienst nicht singen. Und dann sagen viele Evangelikale, okay, dann machen wir einfach einen Kompromiss. Wir singen jetzt nur noch in unserem Herzen. Und der Vorteil daran ist, wir gehorchen dem Staat, weil wir nicht äußerlich singen. Auf der anderen Seite gehorchen wir jetzt Gott, weil wir innerlich singen. Das ist so dieses Denken, wir können jetzt einen Kompromiss machen. Wir können jetzt neutral irgendwie sein. Aber Jesus hat gesagt in Matthäus 12, Vers 34, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Deswegen kann man nicht neutral sein. Und ich möchte schließen mit einer Ermutigung und mit einer Ermahnung. Und die Ermutigung, die soll in Vers 24 sein. Das ist jetzt wieder der Anfang in unserem Abschnitt. In Vers 24, da heißt es ja, dass Jesus den Dämon ausgetrieben hat. Und jetzt versuch dich nochmal in diesen Mann hineinzuversetzen. Da war also ein Mann, der war besessen und er konnte nicht reden, er war stumm. Also er konnte nichts sagen, er war stumm. Wie hoffnungslos war das doch für diesen Mann, dass er besessen war und stumm war. Aber Jesus war so mächtig, dass er diesem Mann helfen konnte und dass er diesem Mann den Dämon austreiben konnte. Und ich möchte das jetzt mal zu dir sagen und zu uns und zu mir. Wir haben alle unsere Probleme, wir haben alle unsere Versuchungen, wir haben alle unsere Sünden, mit denen wir zu kämpfen haben. Vielleicht hast du schon eine Sünde, mit der du sehr lange kämpfst und wo du immer wieder scheiterst. Und dann möchte ich dir heute eine Frage stellen, eine rhetorische Frage. Wer ist stärker, deine Sünde oder Jesus? Glaubst du, dass Jesus dir helfen kann? Wenn Jesus diesem Mann helfen konnte, der besessen war, der stumm war, kann Jesus dann nicht auch dir helfen, auch in deinem Alltag? Jetzt geht es natürlich nicht darum, dass man sagt, du musst an dich glauben. Glaub an dich, du musst deine Potenziale wachrütteln, sei selbstbewusst, du musst dich nur anstrengen. Nein, wir alle wissen, dass wir in uns selbst schwach und hilflos sind. Und die Ermutigung lautet, schau auf Jesus. Schau dir mal an, wie Jesus hier diesem Mann geholfen hat. Jesus hat den Dämon ausgetrieben und hat diesen Mann befreit. Und wenn Jesus diese Wunder tun kann, und Jesus hat so viele Wunder getan, solche spektakulären Wunder, kann Jesus dann auch in deinem Leben Wunder tun? Und du kannst mal zu Hause den Abschnitt lesen, Markus Kapitel 5, die Verse 1 bis 20. Da geht es ja wirklich um einen Mann, der komplett hilflos ist. Das ist dieser Mann, der in den Gräbern war, der nackt war, der isoliert war von der Gesellschaft, der vollkommen hilflos war, wo es wirklich keine Hoffnung mehr gab. Und das kannst du mal zu Hause lesen und dir anschauen, wie Jesus diesen Mann befreit hat. Der hatte ja ganz, 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 ganz viele Dämonen und Jesus hat all diese Dämonen ausgetrieben. Und wenn Jesus sogar Dämonen austreiben kann, kann Jesus dann nicht auch unsere Probleme lösen? Kann er uns da nicht helfen im Kampf gegen die Sünde? Und es gibt dann natürlich noch eine Ermahnung, es gibt noch eine Warnung. Wenn wir uns nämlich die Pharisäer anschauen. Die Pharisäer, die hatten ja unglaubliche Vorrechte. Die Pharisäer konnten das Wort Gottes studieren, in diesem Fall das Alte Testament. Und sie haben die ganzen Wunder live miterlebt. Die waren ja richtig dabei, die waren ja direkt daneben, die haben das richtig hautnah gesehen. Aber die Pharisäer, sie waren verstockt. Sie waren absolut verstockt. Sie waren absolut blind und das sollte auch eine Warnung an uns sein. Und es gibt diese ganz bekannte Warnung in Hebräer 3. Das ist ein Zitat aus Psalm 95. Und da heißt es in Hebräer 3, Vers 7, darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Die Pharisäer, die haben das gemacht. Die haben ihre Herzen verstockt. Und die Warnung an uns ist, an dich ist, verstockt dein Herz nicht jetzt, wo du das Wort Gottes hörst. Und ich möchte schließen mit einem wunderbaren Ausspruch aus Jesaja 55. Jesaja 55 ab Vers 6 ist eine wunderbare Verheißung. Jesaja 55 ab Vers 6. Da heißt es, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen. Und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grün gebracht hat und dem Seemann Samen gegeben hat und Brot dem der isst, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Also die Verheißung ist, das Wort Gottes kommt niemals leer zurück. Und ja, wir können das Wort hören, wir konnten das Wort Gottes hören und es wird etwas bewirken in unserem Leben. Es wird etwas verändern in unserem Leben. Und Gott möge natürlich schenken, dass wir uns nicht verstocken, dass wir uns nicht verhärten, sondern dass wir durch das Wort Gottes überführt werden, dass wir korrigiert werden, dass wir ermahnt werden, aber natürlich auch, dass wir ermutigt werden und dass wir uns freuen können über das Wort Gottes und dass wir staunen können über Jesus Christus, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden und sogar über die Dämonen und sogar über uns, über unseren Alltag und über unsere Probleme. Gott sei uns dabei gnädig. Amen.